Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ja, und schön, dass Sie auch mit dabei sind. Wir begeben uns nämlich heute mit Dennis Gastmann auf Reisen, und ins Abenteuer. Reisen gehört zu seiner Arbeit. Und darüber schreibt er dann Reportagen und Bücher oder dreht auch Videos. Dennis Gastmann bezeichnet sich selber als Autor und Abenteurer. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Dennis Gastmann.
Hallo, danke für die Einladung.
Wo beginnt denn ein Abenteuer?
Das Abenteuer beginnt manchmal schon vor der Haustür in der Eckkneipe, würde ich sagen. Da, wo manchmal die Leute mit den Kutscherwesten sitzen und du jahrelang vorbeischlurfst und denkst, oh mein Gott, da möchte ich nicht hinein. Und wenn du dich da dann doch mal hineinwagst, sei es durch einen Platzregen auf dem Spielplatz davor, wie es mir mal geschehen ist, und sie dir gleich etwas anbieten aus den Nussschalen, in die schon viele Menschen gegriffen haben, dann kann da schon ein großes Abenteuer beginnen.
Es muss nicht weit weg sein. Das habe ich mir nämlich überlegt, ob ein Abenteuer auch quasi zu Hause in Hamburg reinbrechen kann.
Ich bin einfach ein grundneugieriger Mensch. Insofern ist mein Leben grundabenteuerhaft. Und das kann schon im Kleinen beim Aufstehen beginnen.
Ich habe mich bei Wikipedia nachgeschlagen. Begriff Abenteuer, da steht: ursprünglich für eine ernsthafte Unternehmung von kultureller Bedeutung. Und dann geht es aber weiter. Bereits im späten Mittelalter werden mit abenteuerlich auch Unternehmungen bezeichnet, die gefährlich bzw. mit unbedachter Waghalsigkeit verbunden sind. Also wir hören, Spannbreite ist riesig, von ernsthaft bis unbedacht waghalsig. Gilt das auch für Sie?
Das Wunderbare ist ja, wenn aus der Waghalsigkeit und der Unbedachtheit Schönheit entsteht. Also wenn du losstolperst in die Welt hinaus, manchmal ohne Plan, ohne Ziel, manchmal auch mit lauter Verrücktheiten im Kopf, und dann stößt du auf etwas Relevantes, Dringliches, Wichtiges, Großes.
Am besten ist, wenn man das dann auch noch erkennt. Die Abenteuer von Dennis Gastmann haben ihn an fast alle Orte dieser Welt geführt, nur noch nicht, wie ich gelesen habe, aufs Münchner Oktoberfest oder nach Sylt. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, werden wir klären. Aber wir werden mal sehen, wohin er uns in dieser Stunde mitnimmt. Dennis Gastmann ist ja häufig auf Reisen, und ich nehme an, dann auch immer wieder in Übersee. Sein letztes Projekt war der Orient Express, also Paris-Istanbul, allerdings nicht in dem Luxuszug, den Agatha Christie zum Schauplatz eines Mordes gemacht hat, sondern in ganz unterschiedlichen Zügen und Bussen. Warum sind Sie nicht in dem sagenhaften Zug gefahren?
Ja, das war natürlich der große Traum, schon seit Kindheitszeiten, würde ich sagen, einmal quer durch Europa, durch alle Länder und Kulturen, und das Champagner schwenkend, weniger als Kind. Und möglicherweise Austern schlürfend mit der flambierten Creme Brûlée und ganz bezaubernder Musik am Tisch. Es ist so, ich habe ein Jahr lang verhandelt, gesprochen, geschrieben mit Belmont, einer britischen, ja, einem sehr prestigeträchtigen britischen Reiseunternehmen. Die haben Grand Hotels wie das Cipriani in Venedig zum Beispiel, eine ganze Reihe davon. Die machen exklusive Flusskreuzfahrten über den Nil, und die haben eben auch so einen neu aufgelegten Orient Express, den Venice Simplon. Das war die erste schlechte Nachricht, pendelt allerdings meistens nur zwischen Paris und Venedig, und für diesen Abschnitt, für diese Fahrt von 22 Stunden, wollten sie und rückten davon nicht ab, über 7000 britische Pfund Sterling, also 9000 Euro nur für eine Nacht.
Okay, und da ist das Reisebudget dann wahrscheinlich ja, quasi also aufgebraucht.
Und zwar nicht in der Suite, sondern im Etagenbett mit Gang auf dem Klo. Das heißt, der Gedanke war durchaus reizvoll. Ich hätte mein komplettes Reisebudget schon in der ersten Nacht verbraten und meinen Rausch dann bei den Tauben auf dem Markusplatz ausgeschlafen.
Dann hätte das Abenteuer sehr schnell sehr stark begonnen, glaube ich. Warum überhaupt diese Orient-Express-Route? Also Kindheitstraum, wegen mal Agatha Christie gelesen als Jugendlicher, oder?
Ja, aber all das merkte ich, ist eigentlich weniger eine Idee, sondern mehr eine Dringlichkeit. Ich saß da und spürte, irgendwas geht zu Ende. Die Welt scheint zu Ende zu gehen, Europa verändert sich, die Gräben zerreißen und unser Kontinent zerstreitet sich. Und vielleicht dachte ich mir vergangenes Jahr, ist das jetzt die letzte Chance, dieses Europa noch einmal zu erleben, so herrlich barock, so herrlich wirr und kaffeetrunken, wie wir es kennen und manchmal hassen, aber doch auch sehr, sehr lieben. Deswegen bin ich nach Paris gefahren und von dort aus dann einfach Zug für Zug für Zug für Zug avanti rasanti durch ganz Europa, durch viele Länder und 8 Wochen lang durch 18 ja sehr schillernde Städte, um vielleicht auch den Puls Europas zu spüren.
Also und dann Abenteuer steht auf dem Buchdeckel, ja. Also Ihr Buch erscheint dieser Tage nämlich, das heißt Orient Express, ein Abenteuer, da haben wir es wieder, das Abenteuer vom Anfang und ich höre schon, wo das Abenteuer eigentlich beginnt. Sie waren an keinem Ort sehr lange, geht ja eigentlich dann auch nicht, wenn man so eine Reise macht. Wie finden Sie dann das Abenteuer?
Ich glaube, niemand hat so lang gebraucht von Paris bis Istanbul wie ich, zumindest mit Zügen. Zeit ist total relativ, gerade auf Reisen. 2 Tage in einem ungarischen Ort, einer ausgebluteten ungarischen Kleinstadt, in einem ehemaligen Eisenbahnturm, in einem Wasserturm, können unheimlich lang sein. Ich war gefühlt jahrelang im Örtchen Zop an der slowakisch-ungarischen Grenze und habe dort auf der einen Seite in den Dschungel gestarrt, wie der Hausherr meinte, ein rumänischer Axtschwinger, der das vermietete. Und auf der anderen Seite nach Downtown, wie er sagte, die letzten 3 Häuschen, die es da noch gab, den Griechen und den Bootsverleih. Das ist so eine Sache. Du kannst manchmal Jahre an einem Ort verbringen und hast das Gefühl, Tokio beispielsweise, du wirst diesem Ort nicht gerecht. Und manchmal, wie auf der Insel Pitcairn, wo die Nachfahren der Meuterer von der Bounty leben, mitten in der Südsee, auf einem Felsen wieder hingeschmissen in den Ozean. Da leben 40 Menschen in der kleinsten Hauptstadt der Welt. Da war ich 4 Tage und das hat gereicht, um alles zu sehen und über alles einmal zu sprechen.
Also die Zeit ist relativ, das stimmt. Und jetzt kommen wir mal aus der Südsee wieder zurück.
Ja, unbedingt.
Nach Europa. Weil ich schon so dachte, also diese Abenteuer, die Sie da uns auch schildern, das ist auch wieder sehr breit gefächert, kann alles Mögliche sein. Das kann eine Modenschau in Paris mit sehr, sehr jungen Mädchen aus der Ukraine sein, kann aber auch einen Besuch, wie Sie ihn eben geschildert haben, an der ungarischen Grenze oder ein Besuch im sogenannten Roma-Ghetto im bulgarischen Plovdiv. Wovon wollen Sie mir als Leserin erzählen?
Ich will vom Reichtum Europas erzählen, dem Reichtum, der in den Widersprüchen steckt, wie ich fand. Plovdiv ist da ein wunderbares Beispiel. Die Stadt ist europäische Kulturhauptstadt gewesen vor wenigen Jahren und im Kern eine hochglanzrenovierte, sehr lebenswerte Stadt. Die Realität ist aber, dass drumherum es Elendsviertel gibt, wie ich sie in Europa noch nicht gesehen habe und auch nicht vermutet habe, schon gar nicht in der Europäischen Union. Wir sprechen von Bulgarien. Ich war dort im sogenannten und viel verschrienen Roma-Ghetto, dem angeblich gefährlichsten Ort auf unserem Kontinent. Ein junger Mann hat mich dort durchgeführt, der dort auf dem Markt arbeitete und dort geschätzt und respektiert wird. Ohne ihn wäre es tatsächlich nicht gegangen. Aber was ich lernte, dass es vielschichtiger ist, dass es viel zu einfach wäre, jetzt diese Vorurteile zu kolportieren. Die Leute dort haben mich eingeladen, die haben mit mir diskutiert, haben auch gelacht.
In welcher Sprache haben Sie denn da diskutiert überhaupt bei so vielen Ländern?
Auf Deutsch.
Und dann mal mit Übersetzung? Nee, auf Deutsch, weil die nämlich Deutsch konnten.
Erst mit Übersetzung, dann hieß es, wir holen jemanden, der in Deutschland gelebt hat. Mhm. Und als es das hieß, stand ich auf einem Berg aus Müll, da alte Matratzen, Knochen, Tierkadaver, alles Menschliche, Unmenschliche, was man sich vorstellen konnte. Und dann trat aus einem wirklich völlig verrotteten Haus, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Müllabfuhr, trat eine wunderschöne junge Frau im makellosen Blumenkleid, kam auf mich zu, sehr ernst, sehr wütend, führte mich um ihr Haus herum, zeigte mir, wo das Wasser vom Dach herunterkommt, weil es keine Dachrinnen gibt, von all den Schmutz, in dem sie leben muss. Und ich fragte, wie ist es hier zu leben? Und sie sagte, es ist schön. Das ist meine Heimat. Aber sieh zu, Erzähl den Leuten davon, erzähl ihnen von Stolypinowo, dass es hier besser wird. Bitte hilf uns, dass es noch schöner wird sozusagen.
Auf dieser Reise, wo Sie eben viele so verschiedene Orte bereisen, tippen Sie solche Situationen der Einheimischen, solche Probleme ja nur an. Da bleiben wahnsinnig viele Fragen offen. Was machen solche bruchstückhaften Eindrücke mit Ihnen? Sie können da nicht in die Tiefe gehen oder Sie gehen da nicht in die Tiefe. Sie haben ja nicht gleich Bücher dazu und Statistiken dazu auf Lager.
Ganz bewusst, das ist das Schicksal des Reisenden. Es geht dann am nächsten Tag weiter. Ich möchte diese Fragen nicht beantworten, nicht in Gänze. Das ist meine Methode. Ich gehe an solche Orte wie diesen oder nach Paris auf die Modenschau, wo ukrainische Mädchen aus geflüchteten Familien über den Laufsteg laufen, schildere die Bilder, erzähle meine Eindrücke und dann... Davon bin ich zutiefst überzeugt, soll sich das Lesepublikum in dem Buch selbst eine Meinung bilden. Ich will diese Meinung nicht vorgeben, ich will nicht belehrend sein, kein Zeigefinger, ich will es einfach nur zeigen.
Also keine Antworten geben, aber Dennis Gastmann, bei
das
dem
war
Stichwort, Stichwort Fragen.
Der Antwort, war fies.
Der war nicht, nein, keine Antwort, Sie haben ja gesagt, Sie wollen Fragen stellen und mit Fragen im Gepäck sind Sie auch schon mal wirklich weit um die Welt gereist, nämlich mit 80.000 Fragen um die Welt.
Stimmt.
Für den Norddeutschen Rundfunk, wenn ich richtig informiert bin, reiste Dennis Gastmann mit 80.000 Fragen um die Welt. Diese 80.000 Fragen, die kamen nicht von Ihnen alleine, ich denke, Sie haben auch viele Fragen an die Welt, aber die kamen nicht von Ihnen alleine, sondern von den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern. Was durften Sie denn da beantworten? Sagen Sie mal so ein paar Lieblingsfragen und Antworten, denen Sie da nachgereist sind.
Ich glaube, die allererste Frage war, ist Holland in Not? Und wurde dann eine Geschichte über den Klimawandel, in der ich auch Frau Antje traf, aus Eigeninteresse.
Mit dem Käse.
Es gab Fragen wie voll sind 1000 Russen, die mich damals nach Russland führte, rund um den Alkoholismus vor allem des russischen Mannes sich drehte und dann in die Fänge des Geheimdienstes FSB führte, der mir klar machte, es gibt keine Alkoholprobleme in Russland, Herr Gastmann. Und eine der schönsten Fragen, die ist bis heute unbeantwortet geblieben damals, war, ist Kuba Libre?
Ist Kuba Libre, ja. Okay, da können Sie auch immer wieder neu beantworten.
Die Frage der Freiheit ist immer wieder relevant. Ich habe sie an so vielen Orten, ich habe sie in Taiwan gestellt und jetzt wieder in Europa. Und das war damals einfach über den guten alten Norddeutschen Rundfunk ein Geschenk, das mich, und davon hätte ich damals nicht geahnt, es war eigentlich eine kleine Jungsidee. Ich beantworte die großen Fragen der Menschheit und guck mal, das hat mich 5 Jahre damals um den Erdball geführt. Immer wieder nach Amerika, nach Indien, nach Afrika. Davon zähre ich heute noch.
Was für ein Geschenk, kann man da mal nur sagen,
ja.
Wenn man so reiselustig ist wie Sie, genau. Jetzt sind das auch wieder so schlaglichtartig, 3 Tage Panama, habe ich irgendwo gehört, 2 Tage Bolivien.
Ja. Wie
haben Sie sich denn da an so eine Beantwortung rangemacht? Also wie voll sind 1000 Russen oder wie die Frage lautete?
Absolut kindlich. Die Frage, wie schön ist Panama beispielsweise, die lässt sich erstmal ganz oberflächlich beantworten mit viel Tigerentenkitsch und der rein oberflächlichen Schönheit eines Landes, das durch den Kanal reich geworden ist. Und wenn du es dann umdrehst und dann dorthin gehst, was ich damals getan hast, in ein Altenheim, in dem Kanalarbeiter und Kanalarbeiterinnen wohnten, vegetierten, kann man schon fast sagen. Also die Menschen, die diesen Kanal ausgehoben hatten und bei denen eben dieser Dollarreichtum nicht angekommen war, dann stellt sich Schönheit schon wieder anders dar. Und auch damals hat es mich dann in ein Elendsviertel nach Chorrillo geführt, mitten in Panama City.
Ich habe gerade so gesagt, das sind so Stippvisiten, die sehr intensiv sein können, wie Sie ja gerade sagen. Für andere Buchprojekte war es aber auch ein sehr viel längeres Eintauchen. Zum Beispiel, was mich sehr fasziniert hat, der Gang nach Canossa. Sie haben tatsächlich den sprichwörtlichen Bußgang von Heinrich IV. Nachvollzogen. Ne? Zu Fuß sind Sie?
Von Hamburg nach Italien gelaufen. Ich war damals tatsächlich noch nie in Italien. Und einerseits wollte ich meine Sünden büßen, die sich damals schon reichlich angehäuft hatten. Und andererseits hieß es, dass es in der Region um Canossa so wunderbare Tortellini gäbe. Und den bin ich dann auf die Spur gegangen. Damals habe ich wirklich ganz naiv Google Maps aufgerufen und die Strecke wurde mir damals in etwa 2-3 Wochen machbar skizziert. Ich war auch noch nie gewandert vorher. Daraus wurden dann 3 Monate.
Ich wollte gerade sagen.
Es ist etwas hügelig hier und da erhebt sich der Boden. Spätestens, wenn es in die Alpen geht, schon vorher im Jura wurde ich eingeschneit damals. Und ja, Reisen verändern dich und mich auch immer wieder. Und ich komme von keiner Reise dümmer zurück und von keiner Reise als der gleiche Mensch. Und diese 3 Monate haben mich doch sehr geprägt.
So ein Projekt beginnt offenbar oft mit so einer ganz naiven Frage.
Oder fährt der Orient Express noch? Ja, dieses Mal die Frage, fährt der eigentlich noch? Nein, naja doch, vielleicht schon. Zumindest der Traum lebt.
Mit sehr viel Geld.
Ja.
Dann mal müssen Sie ja, wenn Sie wollen ja davon leben, dann müssen Sie einen Plan sich machen und Geld beschaffen, also einen Verlag oder einen Auftrag an Land ziehen?
Ich hatte das große Glück, dass nach der Fernsehzeit der Rowohlt Verlag gesagt hat, sag mal, willst du nicht für uns weiterreisen? Bist ein ganz talentierter Geschichtenerzähler. Und dachte, ach ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jeder Geschichtenerzähler und jede Erzählerin lebt von den Geschichten, die natürlich immer wieder kommen müssen und die du dann verkaufen musst. Und da braucht es dann auch, und das habe ich glücklicherweise im Verlag, Loyalität und Vertrauen und einen großen Mut, um zu sagen, wir glauben daran.
Ne?
Am Ende rein technisch ist es klar, du verhandelst einen gewissen Vorschuss, davon zahlst du allerdings auch deine Reisekosten. Und wenn du dann meinst, du willst mit dem Luxus Orient Express in der ersten Nacht für 10.000 Euro nach Venedig fahren, dann mach das. Danach allerdings sieht deine Reise nicht mehr so lustig aus bis Istanbul.
Ja, aber wie gesagt, vielleicht ganz andere Abenteuer. Für ein Buch musste sehr lange bei Ihnen reifen. Das war jetzt Ihr erster Roman, der ist 23 erschienen, Dali, indisch mit Doppel-E hinten. Es geht um einen Jungen und einen schwimmenden Elefanten. Da stecken, glaube ich, langjährige Erfahrungen und viel Recherchen dahinter.
Und eine große Liebe zu Indien und der indischen Kultur. Darum habe ich mich tatsächlich 5 Jahre eingegraben. Irgendwann hatte ich diese Geschichte von den Andamaneninseln entdeckt. Auf den Andamaneninseln gab es keine Elefanten. Irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg fuhr dann aber ein Schiff voller Elefanten von Kalkutta über das Meer dorthin. Und die Elefanten und die Menschen hatten den Auftrag, den Schatz des Dschungels zu heben, also das wertvollste und am höchsten gewachsene Holz der Welt, was dort sprießt. Und das mitten im aufregenden andamanischen Dschungel. Ich habe dann dort ausgehend von dieser realen Geschichte, eine fiktive rund um einen jungen und einen schwimmenden Elefanten, Dali, entwickelt. Denn das Besondere war, was ich immer sofort vor Augen hatte, dass die Elefanten dort gelernt hatten, im Ozean zu schwimmen. Und nicht nur kurz, die schwommen von Insel zu Insel zu Insel, manchmal 20 Kilometer am Tag, um Menschen, um Holz, um alles Mögliche zu transportieren.
Und dann ist dieser lange Roman daraus entstanden. Wir waren mit Dennis Gastmann ja jetzt schon an einigen exotischen oder exotischeren Orten. Jetzt geht's ins niedersächsische Osnabrück. Da sind Sie nämlich 19, oder muss ich Ihnen ja nicht erzählen.
Für viele exotisch genug, ja.
Für viele exotisch genug vielleicht, ja. Da ist er nämlich 1978 geboren. Sagen Sie mal so 2-3 Stichworte zur Familie, die so, was für eine Familie, wie hat die Familie Sie geprägt? Reiselustige Familie? Oder?
Das ist vermintes Gelände, muss ich wirklich aufpassen.
Ja, passen Sie auf.
Eine wunderbare Familie.
Alles klar. Okay, gut, wunderbar.
Vielleicht soweit kann ich sagen, meine Mutter war Künstlerin, mein Vater Musiker, in beiden habe ich mich versucht, also im Malen und im Singen und im Gitarrespielen, aber ich war darin einfach wahnsinnig schlecht, suchte aber einen Weg, mich auszudrücken. Hab den letztendlich ja früh eigentlich schon als Kind im Schreiben gefunden. Geschichten schreiben, Geschichten erzählen. Ja. Die kleinen Dinge, wenn wir in der Schule in Osnabrück einen Teich angelegt haben, dann habe ich da ein kleines Drama mit Kaulquappen daraus formuliert, an dessen Ende es immer gut ausging. Also das habe ich schon früh mitbekommen von zu Hause. Es hieß immer, du brauchst einen Twist und am Ende brauchst du ein versöhnliches Ende, dass die Leute da gut rausgingen. Also
ist
dann
das
schrieb
heute
ich,
noch so? Ist das heute noch so, dass Sie das wollen?
Heute nicht mehr. Damit schrieb ich, und es wurde doch noch ein schöner Tag. In meinen heutigen Büchern, gerade im Orient Express, wünsche ich mir das einfach. Das ist so ein Buch zum Wegträumen, aber auch zum Wachwerden geworden, an dessen Ende ich hoffe, dass dieser Traum, Europa, Länder zu verbinden, Grenzen überschreiten ohne Krieg, weiterlebt.
Also das mit den Geschichten war früh Ihre Ausdrucksweise. Sie hatten gerade gesagt, die Musik haben Sie auch probiert. Ich glaube, Sie haben mal eine Band gehabt, aber das wollen wir nicht.
Das sollte man besser nicht verdienen. Wir waren einfach berüchtigt dafür, Säle leer zu spielen. Wir haben einmal zwischen Osnabrück und Münster gespielt. Das war so ein Schulfestival. Da kamen 1000 Leute.
Das waren aber viele, ja.
Nach 5 Minuten waren es 500. Dann setzte ein Regen ein und es blieben dann übrig unsere Freunde, die dann noch brav da sitzen und auf den Boden schauten.
Okay, Musiker war damit also dann wahrscheinlich...
Besser war es, ja.
Ja, also als Berufswunsch dann ausgereizt. Wenn ich mich richtig erinnere, war es Ihre Oma, die Sie dann vom Schauspieler zum Journalismus gebracht hat.
Ja, ich habe einfach immer wahnsinnig gerne Theater gespielt und wollte Schauspieler werden. Und sie sagte, in großer Weisheit, werd lieber Journalist. Das ist so ähnlich, aber viel sicherer.
Das ist so ähnlich wie Schauspieler. Ich fand den Satz ganz interessant.
Little did she know. Also einerseits, was die Sicherheit anbelangt. Und natürlich... ist gerade die Schauspielerei ja das, was uns heute als Journalistinnen und Journalisten so vorgeworfen wird.
Die Oma. Die Oma oder eine Großmutter hat auch eine große Rolle in ihrem Leben gespielt. In dem Roman, über den wir eben gesprochen haben, Dali, spielt Demenz eine Rolle. Der schwimmende Elefant wird dement.
Dali ist ein alter Elefant, der sich verändert. Und der Junge hat... noch am längsten Zugang zu ihm und bemerkt diese Veränderungen so peu à peu und muss damit umgehen. Er findet allerlei Erklärungen dafür, aber das Vergessen gehört nicht dazu.
Und war das so eine Art Aufarbeitung, was Ihre Oma angeht?
Das könnte man daraus lesen. Man sagt ja, ein Elefant vergisst nie. Und dann habe ich mich gefragt, was, wenn es dann doch so wäre?
Also so eine Art eben mit Geschichten auch tatsächlich, wie Sie sagen, Dinge eben aufarbeiten.
Ich wollte kein schweres Demenz-Sachbuch schreiben. Mhm. So eins mit mir vorne drauf und meine Reise zu mir selbst, wie ich. Das ist für mich einfach unerträglich. Und davon gibt es auch weitaus genug. Ich mochte in einer Parabel, einer Abenteuergeschichte, das dezent erwähnen. Es ist dort ein Thema. Mm. Man kann es daraus lesen, man kann es aber auch komplett ignorieren.
Das ist das Interessante, was man mit Geschichten, die man die aus ihnen kommen, was sie vielleicht in ihnen selber auch auslösen.
Ja, wie Sie vorher gesagt haben, also sicher, ich reise manchmal auch kurz, manchmal auch in sehr schneller Schlagzahl und reiße Themen auch an, das gehört dazu. Und das möchte ich aber auch. Ich möchte nicht die Welt ins Letzte erklären. Ich bin ein Fragender. Ich bin nicht Peter Schollatour, den ich mal kennenlernte und der zu mir sagt, naja, wenigstens haben Sie keine Angst, mein Junge. Das war toll. Das war toll. Ich bin nicht allwissend. Ich möchte aber alles sehen und alles, was andere nicht sehen können, mit Worten wiedergeben und dann sichtbar machen.
Hat Peter Schollatour recht gehabt? Haben Sie keine Angst?
Es gibt so einen gewissen Moment der Fahrlässigkeit bei mir, ja. Manchmal lassen die Bremsen los. Ich habe über Stierkampf geschrieben und wollte es wirklich bis ins Letzte erfahren, bis ein kolumbianischer Torero zu mir sagte, der in Sevilla trainierte in einer kleinen Arena, du musst es am eigenen Körper erfahren, wenn dir der Atem stockt, wenn du den Wunsch verspürst, in der Arena zu sterben. Und er ließ eine kleine Chica, eine spanische kleine Kuh auf mich los, also ein Trainingstier. Dem Tier ist nichts passiert, überhaupt nichts. Mir allerdings schon, weil ich bin zweimal ausgewichen mit meinem Tuch und beim dritten Mal rannte mich diese Kuh also über den Haufen. Ich flog über den Rücken des Tiers, landete im Staub und merkte, also dieses Leben oder Sterben, das ist nichts für mich.
Weil wir gerade da angefangen hat, Ihre Erzählung ja damit, dass Sie fragender sind, aber manchmal eben auch am eigenen Körper erleben wollen und keine Angst haben. Hat, Hat sich die dann eingestellt oder macht so ein Erlebnis was mit Ihnen?
Häufig erst danach. Mhm. Ich habe jetzt auch im Orient Express so manche Undercover-Geschichte hinter mir. Eine war, ich bin einfach nur einer Einladung hinterher. Im Internet hatte ich die gefunden. Da stand, live your best life right now. Leb jetzt dein bestes Leben. Ich fand mich dann in einem sehr spärlich besuchten Kryptokurs wieder, wo uns zwei junge Männer, wirklich zwei sehr eloquente, wohlriechende junge Männer, die Superman-Methode beibrachten. Also hinter uns sollen wir uns ein Cape vorstellen, die Augen schließen, uns wie Superman fühlen. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt 100 Millionen Euro auf dem Konto. 1-0-0-0-0-0-0. Geil, oder? Das war am Ende, vielleicht war es harmlos, auch wenn das so eine Art Ring war, in den ich mich da einkaufen sollte am Ende. Mhm. Aber ich habe am Ende doch ein bisschen gezittert.
Hat jemand, der so viel unterwegs ist wie Dennis Gastmann, eigentlich einen Lieblingsort auf der Welt, Herr Gastmann?
Bei der Frage fange ich immer an zu träumen und dann flackert mir ganz viel durch den Kopf. Da sehe ich das kalifornische Licht, da sehe ich Madagaskar vor mir und irgendwann sitze ich dann mit meinem Guru in Rishikesh auf dem Dach und Affen springen am Fuße des Himalayas um uns herum und wir schließen die Augen und träumen uns dann wieder an einen anderen Ort.
Also es gibt nicht den einen?
Es gibt einfach sehr, sehr viele. Und es ist Fluch und Segen, darum zu wissen, wie schön die Welt sein kann, weil so schön es auch zu Hause ist, es zieht dich dann sehnsüchtig doch nach einer Weile wieder in die Ferne und dann irgendwann sehnsüchtig wieder zurück.
Ich habe vorhin gesagt, Oktoberfest und Sylt waren Sie noch nie?
Auf Sylt war ich inzwischen. Ich habe kuriose weiße Flecken auf meiner Landkarte. Das Oktoberfest, Neuschwanstein gehört dazu. Ein Traum von mir ist, irgendwann mit einer japanischen Reisegruppe mal dorthin zu fahren. Und Dänemark ist so ein Land, in das alle fahren. Ich wohne in Hamburg. Zu fast jeder Jahreszeit fahren die Leute nach Dänemark. Ich war dort noch nie.
Liegt vielleicht zu nah.
Möglicherweise. So, ja, genau.
Ein Land, was Ihnen besonders am Herzen liegt, ist Japan. Und da haben Sie einen ganz großen Vorteil. Sie müssen das nicht alleine erkunden. Ihre Frau hat japanische Wurzeln?
Ja, meine Schwiegermutter stammt aus Osaka. Und wenn ich an meine Lieblingsorte auf der Welt denke, dann ist Osaka eine Ort davon. Weil ich gleichzeitig zu all diesem dieser klassischen Schönheit einfach, ich liebe den Moloch, ich liebe das Flackern, ich liebe Neon und Lärm und einen verdunkelten Himmel und Elektronik und den totalen Reizüberfluss. Vielleicht ist das für jemanden, der, vielleicht ist diese Neugier pathetisch, vielleicht ist das ein Heilmittel, dass alles so auf dich einprasselt, alles dudelt, alles strömt, alles überfordert dich. Manchmal muss ich stehen bleiben und such eine Hand, such einen festen Ort, such Abkühlung. Aber dann will ich wieder ganz tief hinein.
Das mit dem Überfordern, das wollte ich Sie sowieso fragen. Sind Sie nicht mal eher so, weil das kennt ja fast jeder. Man kommt an einen fremden Ort, steigt aus dem Zug oder schlimmer noch aus dem Flugzeug, weil dann hat man ja noch mehr Kilometer überwunden. Und dann ist es heiß, dann ist es staubig, dann ist es laut, dann riecht es anders. Und also ich habe da oft so einen Moment der Überforderung.
Aber das
und haben Sie den nie?
Natürlich, aber ich liebe das. Und das ist gerade für eine Geschichte wunderbar. Ich meine, wenn du alles kontrolliert und sauber und perfekt ist, worüber soll ich dann schreiben? Aber wenn ich wie jetzt beim Orient Express nach 7 Wochen in Edirne ankomme, dann nur noch mit dem Bus, weil die Schienen gar nicht mehr weiterführen. Also mit einem bulgarischen Reisebus in die erste türkische Stadt. Dort sind dann Hühner am Busbahnhof und ich steige in einer Karawanserei ab, wo Musik ist, wo Tauben in den Kronleuchtern nisten, wo überall Katzen sind und Hunde auf den Kanapés. Und dort findet dann das Ölringen statt. Einmal im Jahr in Edirne gibt es das große Ölring-Festival, wo Männer sich mit Olivenöl übergießen und dann miteinander ringen, sich versuchen, auf den Boden zu werfen, bis der Nabel zur Sonne zeigt, was nicht so leicht ist, wenn man glitschig ist. Wenn ich das alles sehe und alles dampft und Skorpione laufen mir um die Füße und die Leute kauen Sonnenblumen und spucken die Schalen überall hin. Das liebe ich einfach. Das ist so imperfekt, dass es fantastisch ist.
Aber das Gegenteil heißt ja nicht, dass man nur das Perfekte liebt. Also das oder sich nur im Perfekten auskennen könnte. Aber das Gefühl, weil Ihre Leserinnen und Leser kennen das vielleicht eher, dass sie, traue ich mich das jetzt und so. Also das lassen Sie uns das spüren.
Das habe ich
auch
immer
manchmal mit sich ringen.
Ja, permanent. Das habe ich immer wieder, das habe ich selbst in Paris gehabt. Aber ich fremdel immer so ein bisschen mit der Modewelt. Und als ich anfing mit dieser Reise, war Fashion Week in Paris. Ich bin niemand, der sich sonderlich modisch kleidet und stand dann da lang rum. Was wähle ich denn jetzt aus für diese Modenschau, auf die ich da gehen wollte? Und dann erstmal die Überwindung zu haben, jetzt nicht wirklich ein Ticket zu haben, nicht wirklich zu wissen, wo man hin muss, sich vorbeizumogeln am Concierge, am Bodyguard, da irgendwie rein zu geraten, bis jemand sagt, you go there, weil ich habe eine viel zu große Spiegelreflexkamera, so eine alte, und sah aus wie ein Profifotograf. Und die sagten, sie gehen da vorne hin in den Fotopit. Und auf einmal stand ich da und sollte fotografieren. Ich bin auch kein guter Fotograf. Ich habe vielleicht eine meisterhafte Reportage der verschwommenen, halbtrunkenen Fotografien hingelegt an diesem Tag. Aber diese Kurve, wenn Tage auf Reisen diese Kurve nehmen, vom Lachen ins Weinen, vom Weinen ins Lachen, von der Angst zum Staunen, dann war es ein guter Tag.
Ich habe ja vorhin Japan erwähnt und dass Sie da so ein bisschen noch einen anderen Blick haben. Sie haben auch über Japan geschrieben. Der letzte Samurai?
Der vorletzte.
Der vorletzte Samurai. Ja, ich habe nämlich gerade gedacht, irgendwas hast du falsch abgesprochen. Der vorletzte Samurai.
Hintergrund war damals,
dass ich mich... Hat Ihre Frau da Korrektur gelesen?
Ja, sehr hart. Sie, weil es natürlich auch nicht nur immer ihr Mutterland, sondern auch um ihre Familie ging, hat sie so Kommentare an den Text geschrieben wie... Das kannst du besser, mein Lieber. Also sie hat Dinge gestrichen. Zum Beispiel, wenn ich ihren Vater Hage nannte. Hage, der ehrenhafte Glatzkopf sozusagen auf Japanisch. Dann wurde so etwas gerne mal gestrichen. Und wir haben das dann noch sehr viel freundlicher ausgedrückt. Und ich liebe meinen Schwiegervater sehr, sehr viel charmanter. Aber vor allem waren es... ehrlich gesagt, Beschreibung, wo sie das Gefühl hatte, ich sehe diesen Berg voller Touristen noch nicht vor mir, das kannst du besser beschreiben. Oder das, was du da sagst, was du beobachtet hast in der U-Bahn, wo wir reinkommen zu zweit und Leute stehen auf, um uns den Platz frei zu machen, das ist noch nicht ganz genau das, du triffst dann die Japanerinnen und Japaner, unsere Kultur noch nicht ganz. Die Geste, die du da beschreibst, so würden das Japaner nicht machen. Also ihr war wichtig, es ist ganz präzise.
Das ist interessant. Es ist ein ganz anderes, also eine viel genauere Herangehensweise, als sie sich die sonst immer erlauben.
Sie ist sehr, sehr pragmatisch, sehr viel präziser und klüger als ich.
Da muss man dann schon nochmal das hinnehmen.
Unbedingt. Diese
Kritik. Apropos, wenn Sie Reiseabenteurer als Beruf angeben, Reiseabenteurer und Familienleben, ist auch nicht so ganz einfach, da einen Hut zu bringen, oder?
Ja, man muss es umarmen. Man muss erstmal eine Frau finden, die das mitmacht. Damals, als wir uns kennenlernten, bin ich dann recht schnell aufgebrochen nach Canossa, diese 3 Monate, und habe gesagt, ich hoffe, dass wir uns danach noch kennen.
Sonst gehe ich nochmal und büße.
Und inzwischen haben wir gelernt, uns auch mal auf Reisen zu treffen, manchmal heimlich, manchmal erfahren die Leserinnen und Leser davon nichts.
Wir sind jetzt gerade auf der Zielgeraden unserer Reise und unserer Abenteuer sozusagen mit Dennis Gastmann angekommen. Sie haben mir eben gesagt, dass ich, weil nur aus Abenteuer und Reisen, davon kann man dann eben doch nicht leben, also das Geldverdienen eine ganze Bandbreite in Anspruch nimmt. Und dann kann man eben tatsächlich also von Workshops geben und Lesungen machen. Also das ist eine
große... Das haben wir gerade so unter uns besprochen. Ja, na klar.
Ja, aber viele Leute fragen sich das natürlich.
Ja, sicher.
Ich reise auch gerne, ich möchte auch davon leben.
Wie werde ich das? Das frage ich mir auch ganz lange. Wie komme ich hinaus in die Welt und wie behalte ich das? Als reisender Gemischtwarenladen sozusagen. Das ist knüpft insofern auch an die Reisen des 19. bis 18. Jahrhundert an. Der Reisende musste sich in der Regel verdienen, wenn dahinter nicht ein Mäzen war, der aber auch immer seine Absichten hatte. Ja.
Also der Reisende Gemischtwarenladen, sehr schönes Wort. Eins müssen Sie mir noch erklären. Jetzt kommt ja gerade Ihr Buch raus, Orient Express, ein Abenteuer. Und da habe ich aufgeschlagen, schon auf der ersten Seite ist mir aufgefallen, diese Widmung. Meinem Sohn en voiture. mit dem Auto. Was?
Ouverture, Voiture kann Auto bedeuten. In dem Fall ist es der klassische Ruf der Schaffner, ehe der Orient-Express sich in Bewegung setzt. Ouverture, einsteigen, okay. Es geht los. Ich will ihm sagen, reiß hinaus, geh vor die Tür, steig in den Zug, ins Flugzeug, ins Auto, reiß von Paris nach Istanbul, wie ich es getan habe, oder noch viel weiter und erlebe diese Welt, solange es sie noch gibt.
Ouverture, also aufsteigen, aufs Abenteuer sozusagen. Eine Seite später heißt es nämlich auch nach Agatha Christie, to travel by train is to see life. Also
fand ich sehr treffend.
Abenteuer beginnen schon in
Weil ich ja das wahre Leben beschreiben möchte und die Reportage vom Leben lebt. Insofern ein kleiner Gruß an Agatha da draußen, Agatha Christie, in deren Hotel ich dann endete mit dieser Reise. Also dort, wo sie den Mord im Orient Express geschrieben hat, im Pera Palace in Istanbul, habe ich dann die letzten beiden Nächte verbracht und auch mal an sie gedacht, während es hier tropfte und hier knarzte und alles nicht mehr so frisch war wie seinerzeit.
Also auch das Abenteuer bis zum Schluss genossen. Dennis Gastmann,
unbedingt.
Vielen Dank für Ihren Besuch hier.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.